Diese Liebeslieder an den Herrn Jesus, die erwärmen mein Herz immer wieder. Ich liebe solche Lieder, aber jedes Mal fühlt man sich doch sehr herausgefordert, nicht zu singen. Mehr liebend möchte ich dich, das geht ja noch, aber ich liebe dich, Herr. Dann kommt schon so ein bisschen leichtes Zweifeln ins Herz. Ja, wie steht's denn mit meiner Liebe zum Herrn? Wenn ich etwas bezeugen kann, dann sicher das, dass ich den Herrn Jesus liebe. Ja, das eine kann man auch wegtun, weil das, ich spreche hier über das Mikro. Aber darüber will ich nicht reden. Ich möchte viel lieber über seine Liebe reden. Das ist das Entscheidende, dass er uns liebt. Wir bleiben immer zurück hinter dem, hinter der Liebe und unserer Hingabe zum Herrn. Mein Thema heißt ja, bleibt in mir, Einheit in Christus. Also, kann man das wegmachen? Ja. Diesen Vortrag habe ich, wie es ja eben auch in dem Thema schon vorgegeben ist, in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil, der nimmt den weitaus größten Teil ein, Raum ein. Es geht hier um das Bleiben in Christus und die daraus erwachsende Fruchtbarkeit. Das ist ja das Hauptthema des ganzen Textes. Und im zweiten, kürzeren Teil geht es dann auch um die Einheit in Christus. Und ich möchte zunächst einmal den ersten Teil des Textes vorlesen. Der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und dann noch Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Bleibt in mir. Ich habe viele Fragen an diesen Text, genau genommen 7 Fragen und werde mich bemühen, diese Fragen zu beantworten. Die erste Frage heißt, was heißt das? Er, der Weinstock, wir, die Reben. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Und um dieses Wort recht begreifen zu können, müssen wir uns zunächst einmal einige Tatsachen des Weinbaus vor Augen halten. Sie haben sicher alle schon mal einen Weinberg gesehen. Ich fahre oft gegen Norden und komme dann bei Würzburg vorbei und nicht selten mache ich dann eine Pause im Rasthof Würzburg. Auch jetzt bei der Herfahrt haben wir das gemacht. Und ja, und da sieht man direkt in den Weinberg hinein von diesem Rasthof aus, der fast bis an den Rasthof herangeht. Auch in diesem Winter kam ich dort durch und ich muss sagen, so ein Weinberg im Winter, das ist ein trostloser Anblick. Da ist überhaupt nichts, was an Leben erinnert. Aber es bleibt ja nicht so. Wir wissen, dass der Weingärtner dann irgendwo in den ersten Monaten des Jahres kommt und den sogenannten Winterschnitt macht. Das heißt, der Weinberg wird radikal zugeschnitten. Der Weinstock besteht jetzt eben nur noch aus einem nackten Stamm. Oben gibt es noch 2 Zweige, die auf einem Drahtspalier nach rechts und links hinausgebunden werden. Der Weinstock sieht jetzt aus wie ein Kreuz. Bald darauf treiben die Säfte, an den Schnittwunden bilden sich Tropfen, die zur Erde fallen, der Winzer sagt, und dann der Weinstock blutet. Und schließlich schießen in kürzester Zeit so viele Zweige und Blätter hervor, dass der eigentliche Weinstock völlig darunter verschwindet. Solch ein Weinstock ist ein wahres Wunder der Schöpfung. Und nun sagt der Herr Jesus, ich bin der Weinstock. Hier sehen wir in wunderbarer Weise vorgezeichnet, was mit ihm geschah. In Jesaja 53, 2 wird von ihm gesagt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wie ein Weinstock im Winter. Und dann denken wir daran, wie seine Arme nach links und rechts hinausgebunden, ja, und festgenagelt wurden, wie er für uns am Kreuz verblutete und eben auch auferstanden ist. Von all dem spricht dieses Wort, ich bin der Weinstock. Doch bei dem Weinstock bleibt es ja nicht dabei, dass er Blätter und Zweige hervorbringt. Im Herbst sind die Reben voll behangen mit Weintrauben, die Frucht des Weinstocks. Jesaja sagt weiter, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Frucht. Und weiter sagt Jesus in unserem Text, ihr seid die Reben. Er, der Weinstock, wir die Reben. Klare Platzanweisung. Schlicht Zweige am Weinstock Jesu sind wir. Wir sind nicht die Wurzeln, die das Wasser holen müssen. Wir sind auch nicht die Rinde, die den Stamm schützen muss. Und schon gar nicht sind wir die Krone, die über alles hinausragt. Einfach Zweige sind wir. Ich habe einmal eine Predigt von dem schwäbischen Prediger Flattig gelesen. Eine humorvolle Passage hat sich daraus mir eingeprägt und ich kann es nur mit meinen eigenen Worten etwa wiedergeben. Flattig sagte in etwa, es heißt hier, ich bin der Weinstock und nicht, ich bin der Zierstock. Manche benutzen den Herrn Jesus als Zierstock bei festlichen Gelegenheiten des Lebens. Es heißt auch nicht, ich bin der Krückstock. Nicht wenige benutzen den Herrn Jesus so ganz am Schluss ihres Lebens. Wenn es nicht mehr geht, dann wird man halt ein wenig fromm. Er sagt auch nicht, ich bin der Rohrstock. So manche Eltern nehmen den Herrn Jesus als Rohrstock, mit dem sie ihre Kinder zur Raison bringen wollen. Nein, er sagt, ich bin der Weinstock, der Übermittler geistlichen Lebens. Worum geht es Jesus in unserem Leben? Stellen wir uns vor, da ist ein Winzer, der das ganze Jahr hart in seinem Weinberg gearbeitet hat und dann kommt die Zeit der Ernte, aber da ist keine Frucht. Ja, was nützt ihm denn ein Weinberg, der keine Frucht bringt? Offensichtlich gar nichts. Denn nicht der Weinberg an sich ist Ziel und Zweck des Weinbaus, auch nicht die Reben sind es und schon gar nicht die Blätter, natürlich auch nicht die Arbeit im Weinberg, sondern der Wein ist es, die Frucht des Weinstocks. Dem Winzer geht es um die Frucht. Und genau das ist das Ziel Gottes mit uns. Er will, dass wir Frucht bringen. Der Herr sagt in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Zum Fruchtbringen sind wir erwählt und bestimmt. Es ist keine Bitte, wenn der Herr Jesus sagt, bring Frucht. Das ist ein Befehl, dem wir Gehorsam schulden. Es geht nicht darum, dass wir Blätter tragen, denn Blätter sind nicht Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir Blüten treiben, denn Blüten sind nicht Frucht. Der Herr Jesus möchte in unserem Leben Frucht sehen. Und wenn die Frucht fehlt, ist das Ziel verfehlt. Erinnern wir uns an die Begebenheit, als der Herr Jesus kurz vor seinem Leidensweg zusammen mit seinen Jüngern nach Jerusalem geht. Wir lesen davon in Matthäus 21, 19. Und da heißt es, und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand an ihm nichts als Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Am Wegrand steht also ein Feigenbaum. Jesus hungert, er greift in den Feigenbaum, will sich eine Feige holen und hat nur Blätter in der Hand. Da regt sich zum letzten Mal sein heiliger Zorn über die fruchtlose Frömmigkeit und er verflucht den Baum. Liebe Freunde, der Herr Jesus darf bei uns nicht ins Leere greifen. Aber da stellt sich doch gleich die dritte Frage. Ja, was heißt das, Frucht? Wenn wir von Frucht reden, ist es hilfreich zu wissen oder zu unterscheiden zwischen innerer Frucht und äußerer Frucht. Ein Apfelbaum trägt Äpfel. Das entspricht der inneren Frucht. Diese Äpfel enthalten Kerne. Das ist der Same für weitere Apfelbäume. Wenn der Same auf guten Boden fällt, kann da ein neuer Apfelbaum wachsen. Das wäre dann die äußere Frucht. Die innere Frucht entspricht der Frucht des Geistes in uns. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung, aber auch Demut, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit. Das ist die Frucht des Geistes. Die äußere Frucht ist das, was Gott durch uns an anderen Menschen wirken kann. Die äußere Frucht, das sind die Menschen, die durch unseren Dienst entweder zur Bekehrung finden oder im Glauben wachsen. Wir sehen ja oft zu einseitig die Bekehrung des Menschen. Aber Gottes Ziel mit dem Menschen ist ja nicht seine Bekehrung. Gottes Ziel ist, dass das Leben dieses Menschen so verwandelt wird, dass es etwas sein kann zur Ehre seines Namens. Dazu ist Bekehrung notwendig, klar. Aber es gibt auf diesem Weg eine ganze Kette von geistlichen Anstößen, die von vielen verschiedenen Menschen ausgehen. Eine Kette, die nicht abbricht bis zum Tod. Und irgendwann kommt der Mensch zur Bekehrung und das ist nur ein Glied in dieser Kette, wenn auch natürlich ein entscheidendes. Aber jeder geistliche Anstoß, der von uns ausgeht, einen Menschen diesem Ziel näher bringt, etwas zur Ehre Gottes zu sein, das ist als äußere Frucht zu werten. Frucht bringen heißt also, den Missionsbefehl Jesu wirkungsvoll auszurichten. Der Missionsbefehl, wir haben das ja schon gestern gehört, lautet, dass wir die ungläubigen Menschen zu Jüngern machen sollen, Bekehrung, und sie dann lehren sollen, alles zu halten, was der Herr Jesus befohlen hat. Das schließt die Weiterführung der gläubig gewordenen in Heiligung und Wachstum des Glaubens ein. Also wenn durch die verschiedenen Vorträge dieser Konferenz Einzelne angesprochen werden und geistliche Impulse erhalten, die ihr Glaubensleben bleibend verändern, dann wäre das äußere Frucht. Damit aber durch unser Leben solche Frucht gedeihen kann, muss erst in unserem eigenen Leben Frucht da sein, nämlich die Frucht des Heiligen Geistes. Denn das ist der Same für die äußere Frucht. Diese Frucht, die in unserem Leben gewirkt wird, wenn wir Kinder Gottes sind und Jesus Christus Raum geben in unserem Leben, diese Frucht macht uns überhaupt erst fähig, wirksame Zeugen zu sein. Man könnte es zugespitzt eigentlich so sagen, die beste Evangelisationsmethode ist ein an Christus hingegebenes Leben, an dem Geistesfrucht sichtbar wird. Es ist äußerst wichtig, dass der Missionsbefehl ernst genommen wird. Natürlich in erster Linie, weil wir dem Herrn gehorsam sein wollen. Und der Herr das gefordert hat, aber eben nicht nur, sondern aus Liebe zu den Verlorenen und aber auch um unser Selbstwillen. Für unsere Gemeinden ist das enorm wichtig, denn in einer Gemeinde, die nicht missioniert, treten sehr schnell Mangelerscheinungen auf. Ich bin davon überzeugt, dass viel Streit, Gemeindespaltung und Kritik in christlichen Gemeinden auf unterlassene Mission zurückzuführen ist. Die Kräfte der Gemeinde werden nicht mehr in fruchtbarer Weise eingesetzt, sondern sie werden im Kleinkrieg gegeneinander verwendet. Unterlassene Mission schlägt letztlich immer auf die Gemeinde zurück. Also, unser Leben soll Frucht bringen. Frucht bringen kann aber eben nur derjenige, der am Weinstock ist. Von daher stellt sich ja die vierte Frage, bin ich überhaupt schon am Weinstock? Bleiben setzt zuallererst voraus, dass ich bereits in ihm bin. Nun gut, aber wie kommt man in Jesus hinein? Johannes 3 sagt der Herr Jesus zu dem Schriftgelehrten Nikodemus das bekannte Wort: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Wort, das hier mit geboren übersetzt ist, kann auch übersetzt werden gezeugt. Wenn jemand nicht von Neuem gezeugt ist, wie kommt denn ein ungeborenes Kind in den Leib der Mutter? Durch Zeugung natürlich. Und genauso eben wie ein ungeborenes Kind in den Leib der Mutter kommt, genauso sind auch wir in Jesus hineingekommen, weil wir durch den Geist gezeugt wurden und konnten uns von da an Kinder Gottes heißen. In Jesus sein bedeutet, heißt aber auch gleichzeitig, dass er in mir ist. Beides stimmt. Er, Jesus ist in mir, ich bin in Jesus. In Jesus sein bezeichnet eine organische und geistige Wesensverbundenheit mit Jesus. In Vers 2 sagt der Herr: Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Offenbar fehlt es dieser Rebe an der Wesensverbundenheit mit dem Weinstock. Vor circa 3 Wochen, da hat meine Frau zusammen mit einer Schwester aus unserer Gemeinde eine große Blattpflanze, die so auf dem Podium im Gemeindesaal steht, die haben sie dann ein bisschen in Ordnung gebracht, die Pflanze. Manches abgeschnitten und so, und ja, die sah schon etwas unordentlich aus. Dann wollten sie die Pflanze in Ordnung bringen, und da ist es im Eifer des Gefechts halt eben passiert, dass ein größerer Zweig abgebrochen ist. Und dadurch war irgendwie das Gesamtbild dieser Pflanze gestört. Aber die beiden Frauen wussten sich zu helfen. Sie haben einfach den Zweig mit einem Bindfaden wieder angebunden. Und man hat überhaupt nichts bemerkt. Nun gut, ja, am nächsten Sonntag, da haben zumindest wir, die wir es wussten, bereits schon etwas bemerkt. Mittlerweile merken es natürlich alle. Es ist ja nicht zu vermeiden, dass der Zweig dürr und welk wird, weil die organische Verbindung fehlt und der Zweig somit abgeschnitten ist von der Zufuhr von Wasser und Nährstoffen. Und genauso ist es auch beim Weinstock. Die Frucht wirkt der Weinstock, nicht die Rebe. Konrad Eisler sprach in einem seiner Bücher von sogenannten Zwirnsfaden-Christen. Diese Christen sind angebunden an den Weinstock mit dem Faden der Tradition. Solches Christsein welkt. Wir sollen ja nicht angebunden sein, wir sollen verbunden sein, in Jesus drin sein. Judas Iskariot, da haben wir auch schon etwas gehört gestern, Judas Iskariot war ein solcher Zweig. Er war kein wahrer Christ, er war ein Bekenner. Er war überall dabei, er hat sogar einen Dienst übernommen, hat die Kasse geführt. So gibt es ja auch in christlichen Gemeinden solche, die ein Bekenntnis haben, aber keine Lebensverbindung mit Jesus Christus. Nach außen ist das nicht ohne weiteres zu entscheiden. Die Jünger haben es auch nicht gemerkt, dass Judas ein falscher Jünger war. Wenn überhaupt, dann kann man das nur auf längere Sicht eben an der Frucht erkennen, beziehungsweise an dem Fehlen der Frucht. Unser Wort vom Weinstock und den Reben ist ja Teil der Abschiedsreden Jesus zu den 11 Jüngern. Judas hat sie ja nämlich kurz vorher verlassen. In Kapitel 13, 30 lesen wir davon. Und deswegen, weil Judas hier nicht mehr dabei war, deswegen kann Jesus zu ihnen sagen, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. In Kapitel 13, in Versen 10 bis 11, als Judas noch dabei war, sagt er, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid rein, aber nicht alle. Solchen Menschen, die zwar christlich, aber eben nicht in Christus sind, gilt meines Erachtens Vers 6 in unserem Text. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe. Achten wir darauf, nicht die Rebe wird weggeworfen, er wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, jetzt ist von den Reben die Rede, und sie brennen. Hier wird gewiss nicht gesagt, dass ein wiedergeborener Christ von Jesus abfallen und verloren gehen kann. Vielmehr ist das Nichtbleiben ein Zeugnis davon, dass dieser Mensch nie in Christus war. Wenn jemand nur mit ihm geht, kann er auch vom Herrn weggehen. Das kann aber jemand, der in ihm ist, eben nicht tun. Das Bleiben ist ein Beweis, dass eine Errettung bereits stattgefunden hat und nicht umgekehrt. Wo das Bleiben fehlt, fehlt die Frucht. Wo die Frucht fehlt, da fehlt das Leben. Johannes, 1. Johannes 2,19 heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Da ist die Rede von solchen, die sich als widerchristlich gezeigt haben. Menschen, die bei der Gemeinde waren, weggegangen sind und dann sogar gegen das Evangelium gekämpft haben. Antichristen. Und das gibt es. Ich möchte dazu sagen, von diesem Vers gibt es verschiedene Auslegungen. Ich kenne insgesamt 5 verschiedene Auslegungen. Und ich will hier nicht behaupten, ich habe die einzig wahre und richtige, aber das ist die Auslegung, die mir einleuchtet, die ich hier weitergebe. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen, dass hier nicht die Rede davon ist, dass ein wiedergeborener Christ sein Leben wieder verlieren kann, sein ewiges Leben verlieren kann. Leider wird der Vers 6 eben oft dazu benutzt, die klare Heilszusage Gottes wieder in Frage zu stellen, was viele Christen dann in ihrer Heilsgewissheit wankend macht und sie in fruchtlose Selbstwerksgerechtigkeit verstrickt. Ich meine, es handelt sich hier um ein Beispiel, das der Herr Jesus gebraucht. Und was wir nie machen dürfen, ist aus einem Beispiel eine Lehre konstruieren, die noch dazu dann im Widerspruch steht zu klaren Lehraussagen, die die Schrift ja gibt in Bezug auf das Heil. Es geht ohnehin nicht primär um die Frage des Heils in diesem Beispiel. Es geht um Frucht bringen. Und ich meine, wir sollten dieses Wort, egal wie wir es auslegen, auf jeden Fall als eine Warnung verstehen. Eine klare Warnung, die uns dazu bringen soll, uns selbst zu prüfen und zu fragen, wo ist die Frucht in meinem Leben? Und sollte jemand schon 10, 15 Jahre länger in der Gemeinde dabei sein und noch nichts an Frucht gesehen haben, und ich spreche jetzt auch von innerer Frucht, ja, nicht nur von äußerer, dann sollte er sich schon mal fragen, ob er wirklich den Heiligen Geist hat oder sich nicht etwas vormacht. Eine weitere Frage, bleiben Wirklichkeit oder Auftrag? Alle Auslegungen von Johannes 15, die mir zur Verfügung standen, fand ich in einem Punkt unbefriedigend. Sie haben das Bleiben entweder ausschließlich als etwas verstanden, was uns durch die Wiedergeburt schon gegeben ist, oder sie verstanden es als etwas, was wir zu verwirklichen haben. Ich bin aber der Meinung, dass beides zutrifft. Wir wissen, eine eheliche Beziehung kann nur gelebt werden, wenn sie faktisch vorhanden ist. Aber dann muss sie auch gelebt, realisiert und umgesetzt werden. Und wenn das nicht geschieht, dann gibt eine solche Ehe ein sehr trauriges Bild ab. Die engste Wesensverbundenheit, die Jesus ja mit diesem Wort, wer in mir bleibt und ich in ihm, ausdrückt, ist Ergebnis der Wiedergeburt und setzt sie voraus. Sie ist eine Realität, die unserer himmlischen Existenz zuzuordnen ist. Es gilt hier genau dasselbe Prinzip wie bei der Heiligung. Das griechische Wort für Heiligung, Hagiasmos, meint ja zweierlei, nämlich auf der einen Seite meint es einen Zustand, der in Christus schon vollkommen erreicht ist, andererseits aber auch einen Prozess, der sich über unser ganzes Leben hinzieht. In Christus sind wir schon heilig, gerecht, vollkommen gemacht. Nun aber leben wir ja noch in dieser Welt. Und solange wir in dieser Welt leben, sind wir Leib Christi. Und zwar eben nicht in mystischer, sondern in ganz praktischer Weise. Der Herr Jesus hat in dieser Welt keinen anderen Leib als uns, seine Gemeinde. Und ich habe an meinem Psalm 115 kürzlich gelesen, Ich habe das Wort hier. Das steht von den Götzen folgendes, wird da gesagt. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Liebe Freunde, die Frage müssen wir schon stellen. Bin ich denn so einer wie diese Götzen? Ich hoffe nicht. Gott hat uns Leiber gegeben und er möchte jetzt durch unsere Leiber sein Werk in dieser Welt tun. Und er möchte, dass sein Leib in dieser Welt, die Gemeinde, wächst und vollendet wird. Aber dazu muss er unsere Leiber gebrauchen. Unsere Augen, unsere Ohren, Münder, unsere Hände, unsere Füße. Und darum sollen wir ihm unsere Leiber zur Verfügung stellen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, heißt es in Römer 12, Vers 1. Um für ihn brauchbar zu werden, ist also auch praktische Heiligung notwendig. Praktische Heiligung heißt ja, dass das, was wir in Christus schon sind, und dass das jetzt auch hier in unserem irdischen Leben wirksam werden soll, sichtbar werden soll. Werde, was du bist, ist die Forderung der praktischen Heiligung. Und genauso verhält es sich ja eben auch mit dem Bleiben. Meine Frage lautete ja, Bleiben Wirklichkeit oder Auftrag? Ich denke, die Frage ist jetzt beantwortet. Es ist natürlich beides wahr. Es handelt sich einerseits um eine Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat, und es ist andererseits ein Auftrag an uns, dieser Wirklichkeit gemäß zu wandeln. Deswegen die Forderung, bleibet in mir. Meine sechste Frage, wie können wir Frucht bringen? Wir könnten ja jetzt die Meinung haben, das Bleiben in Jesus ist nur etwas für den Starken. Ich aber bin schwach. Ich bin da überfordert. Das ist grundfalsch. Es braucht keine Stärke, um in Jesus zu bleiben. Zu nichts braucht man so wenig Stärke. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich erinnere mich an folgende Begebenheit. Wir feierten in unserer Gemeinde das Abendmahl. Ein junger Vater half beim Austeilen und er bat mich, solange seinen kleinen, noch nicht mal zweijährigen Sohn Benjamin abzunehmen. Ich legte den Benjamin an meine Brust und er lag während der ganzen Zeit und war völlig still. Ich dachte mir damals, genauso eigentlich sollten wir an Jesu Brust liegen. Könnten wir doch so sein wie so ein kleines Kindlein. Der Benjamin, der musste sich überhaupt nicht anstrengen. Er musste einfach nur mir Vertrauen schenken. Und das hat er offensichtlich getan. Nur einmal hat er ein Wort gesagt, als sein Vater ein Gebet sprach, da sagte er, Papa. Ich glaube, das Bleiben in Jesus fällt uns nicht deshalb so schwer, weil wir zu schwach wären, sondern weil wir zu stark sind. Bleiben setzt voraus, dass wir unsere Unfähigkeit und auch Unbrauchbarkeit für Gott anerkennen und dass wir die einzig richtige Folgerung daraus ziehen. Wir danken ab. Und wir überlassen den Thron unseres Lebens Jesus. Bleiben in Jesus heißt im Grunde genommen einfach ruhen in Jesus. Unser himmlischer Vater hat Kraft genug. Wir haben es nicht nötig, stark zu sein. Christus ist uns doch gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Alles ist in ihm. Er hat alles vollbracht und er wird alles noch vollbringen, was zu tun ist. Und ich darf in ihm ruhen. Jesus sagt in unserem Text, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie denn? Gar nichts? Nein, natürlich nicht. Wir können schon auch einiges, oder? Wir können Organisationen schaffen, wir können christliche Werke gründen, wir können schöne Kirchen und Gemeindehäuser bauen, wir können kluge Gemeindewachstumsprogramme initiieren, wir können einen benutzerfreundlichen Gottesdienst einführen und damit die Zahl der Gottesdienstbesucher steigern. Also wir können schon auch einiges, oder? Aber das alles ist ja nicht Frucht. Frucht bringen, das können wir nicht. Genauso wenig wie die Rebe aus sich selbst heraus Frucht bringen kann, können wir das. Und wer das nicht glaubt, der kann ja einfach mal ein Experiment machen. Nehmen Sie einen Rebenzweig, stecken ihn in ein Wasserglas. Dann tun Sie vielleicht noch etwas Dünger dazu und stellen Sie das Glas in die Sonne. Ist ja jetzt alles da, ne? Dann wird das schon werden. Aber bestenfalls wird der Zweig Blüten treiben. Aber mehr bestimmt nicht. Da können Sie lange warten. Frucht wird dort nicht wachsen. Das geht einfach nicht, weil die Verbindung zum Weinstock durch nichts zu ersetzen ist. Noch etwas. Frucht braucht Zeit, um zu wachsen und um zu reifen. Hier lässt sich nichts befehlen, da lässt sich nichts erzwingen. Ich kann ja jeden Tag 100 Traktate verteilen, warum nicht? Aber ich sollte mir nicht einbilden, dass sich dann Frucht von selbst schon einstellen wird. Es ist nicht unser Tun, dass die Frucht wirkt, auch wenn es nicht ohne unser Tun geschieht. Es gibt hier keinen Automatismus. Frucht lässt sich nicht befehlen, sie muss wachsen und sie wächst auf dem Boden der Selbsthingabe. Getrennt von Jesus können wir keine Frucht bringen, das ist einerseits demütigend, andererseits aber auch befreiend. Es demütigt uns, weil wir immer alles gern selbst machen wollen. Wir sind von klein auf Leistung hingetrimmt und weil wir den Erfolg ja auch gerne auf unser eigenes Konto verbuchen. Andererseits ist es aber auch befreiend, weil endlich einmal nicht ich etwas bringen muss, wie sonst überall im Leben. Meine Aufgabe ist es einfach, in ihm zu bleiben. Wie also kann unser Leben fruchtbar werden? Indem wir dafür sorgen, dass unsere Verbindung zum Weinstock ungetrübt bleibt, störungsfrei bleibt. Das ist gemeint mit dem Wort von Jesus, wer in mir bleibt. Das ist das Geheimnis, möchte ich sagen. Ja, das geistliche Gesetz der Fruchtbarkeit. Störungsfrei bleibt unsere Beziehung zu Jesus nur da, wo wir Christus-zentriert leben und nicht selbst-zentriert. Ich sage es bewusst nicht, wo wir regelmäßig beten, wo wir regelmäßig Bibel lesen und so weiter. Und die Versammlung kommen. Und das alles ist wichtig, aber wisst ihr, das ist wieder der falsche Ansatz. Nicht unser Tun letztlich macht es. Auch nicht das fromme Tun. Sondern es geht um die Frage, wer regiert mein Leben? Ich selbst? Mein Ego? Oder Christus? Das ist das Entscheidende. Da, wo unser autonomes Ego am Werk ist, anders gesagt, wo wir fleischlich wandeln, da ist das Christusleben in uns blockiert. Da ist der Zufluss der Kräfte vom Weinstock gestört. Da sind wir auf unsere eigenen Kräfte und Möglichkeiten verwiesen und da werden wir im Letzten scheitern. Hudson Taylor erfuhr nach 14 Jahren hingegebenen Dienstes in China so etwas wie einen Burnout, würde man das heute nennen. Das passiert ja auch nicht wenigen Christen, die in irgendeinem sehr kräfteraubenden Dienst stehen, dass sie irgendwann ausgebrannt sind. Und in dieser schweren Glaubenskrise offenbarte ihm Gott das Geheimnis der Fruchtbarkeit anhand von Johannes 15. Und er erkannte, dass er bisher versucht hat, selbst Weinstock zu sein. Und es wurde ihm schlagartig klar, ich bin doch nur die Rebe. Was macht denn die Rebe, um Frucht zu bringen? Sie ist einfach nur am Weinstock. Ich muss nicht die Frucht hervorbringen. Und ich kann es ja auch gar nicht. Und das hat einen großen Frieden in ihm bewirkt. Ja. Er konnte jetzt seinen Dienst aus innerer Ruhe her tun. Er arbeitete von da an nicht weniger. Das möchte ich schon sagen. Die Konsequenz ist nicht Passivität. Er arbeitete nicht weniger, aber gelassener. Siebte Frage, wie können wir mehr Frucht bringen? Reben, die Frucht tragen, lässt der Weinbauer nicht einfach nur wachsen. Er reinigt sie, damit ihre Frucht besser wird, größer wird, süßer wird. Er nimmt zum Beispiel die ersten beiden Blätter weg, die die Reben verdecken, so dass da keine Sonne rankommt. Ich schneide da ab oder er bricht die Seitentriebe aus, die bald anfangen zu wuchern und den Reben den Saft wegnehmen. Er kürzt die Rebe, das heißt, er bricht sie so beim vierten bis sechsten Blatt nach der letzten Frucht, bricht er sie ab, die Rebe, damit eben alle Kräfte der Frucht zugute kommen. Das ist für den Weinbauern im Frühling eine riesengroße Arbeit. Aber er nimmt diese Arbeit auf sich, weil er Frucht will, und zwar viel Frucht will und gute Frucht. Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Das Ziel des göttlichen Weingärtners mit uns ist eben nicht einfach nur Frucht, sondern viel Frucht. Darum sagt Jesus, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Gott wird uns reinigen. Er wird uns zurückschneiden, wie der Winzer die Rebstöcke beschneidet, damit wir mehr Frucht bringen. Er reinigt uns von unserem Eigenwillen, von aller nutzlosen Geschäftigkeit. Denn längst nicht alles, was wir so treiben, ist dazu angetan, dass unser Leben fruchtbar wird und sinnvoll wird. Allzu viel schießt ins Kraut, nimmt großen Platz ein und bleibt letztlich doch fruchtlos. Deshalb kommt Gott mit dem Winzermesser und schneidet ab und nimmt weg. Und das geht nicht ohne Schmerzen ab und nicht ohne Verlust. Dennoch sollten wir uns diesem Wirken Gottes bereitwillig stellen. Liebe Freunde, wären wir bereit, so zu beten, wie es in einem Liedvers gesagt ist: Heiliges Winzermesser, schneide tief hinein, bin noch nicht gereinigt, wie ich sollte sein. Versuchen Sie doch einfach mal, all das Notvolle in Ihrem Leben aus dieser Sicht her anzuschauen, dass es eben dazu mitwirken soll, dass Frucht für die Ewigkeit aus Ihrem Leben hervorgeht. Dann fällt es ganz bestimmt leichter, ein Ja dazu zu finden. Wissen Sie, eigentlich ist es eine Auszeichnung, wenn der Herr Jesus uns beschneidet, wenn der Weingärtner Gott uns beschneidet. Das ist eine Auszeichnung, das tut er nur da, wo schon Frucht da ist, denn damit will er erreichen, dass noch mehr Frucht aus dem Leben erwächst. Im Vers 8 sagt der Herr Jesus dann, warum es ihm so wichtig ist, dass wir viel Frucht bringen. Er sagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das war das Anliegen Jesu in seiner Lebenszeit auf der Erde von Anfang an und bis ans furchtbare Ende seines Lebens war es sein Anliegen, dass der Vater verherrlicht werde. Und das ist auch heute noch immer sein Anliegen. Doch heute muss das in dieser Welt durch uns geschehen, die wir sein Leib sind. Und ich sage es noch einmal, der einzige Leib, den Jesus in dieser Welt hat, ist seine Gemeinde. Das sind diejenigen, die sich von ihm haben herausrufen lassen, aus der Welt, in seine Nachfolge getreten sind. Jetzt ist es ihre Aufgabe, durch ihren Wandel Jesus und den Vater zu verherrlichen. Ein fruchtloses Leben aber macht unserem Gott keine Ehre. Zum Fruchtbringen sind wir erwählt und berufen. Darum lassen wir es doch zu, dass der Herr unser Leben beschneidet, dass er alles Überflüssige wegtut und ja, es so zubereitet, dass es eben nicht nur einfach Frucht bringt, sondern viel Frucht. Denn dadurch werden wir ihn, den Herrn Jesus und auch den Vater im Himmel ehren und verherrlichen. Ich komme zum zweiten Teil, Einheit. Es geht ja auch um Einheit in Christus. Und dazu lese ich noch die übrigen Verse. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also, bisher habe ich über das Bleiben gesprochen. Ich habe diesem Thema viel Raum gegeben. Der ganze gelesene Text spricht ja davon, es geht hier schwerpunktmäßig um die Frucht unseres Lebens. Aber allen Abschiedsreden Jesu haben wir doch auch ein gemeinsames Thema zugeordnet, nämlich das Thema Einheit. Nun könnte man ja fragen, ja, sagt denn unser Text überhaupt etwas über Einheit aus? In direkter Form sicher nicht. Aber trotzdem finden sich hier grundlegende Wahrheiten zu der von uns allen so schmerzlich vermissten Einheit der Christen. Die wahre Einheit der Christen ist zweifellos in Christus zu finden. In Galater 3, 28 lesen wir, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Hier wird die Einheit als etwas schon Vorhandenes gesehen und gezeigt. Die Einheit in Christus muss nicht von unserer Seite hergestellt werden, sondern sie ist schon vorhanden. Im Himmel werden wir einmal das sein, was wir jetzt in Christus schon sind. Wenn wir in Christus nicht jetzt schon eins wären, dann wären wir es auch im Himmel nicht. Aber wir sind eins in Christus. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die, dass diese geistliche Einheit ja in unserem irdischen Leben auch sichtbar werden soll. Sie sehen also, hier haben wir genau wieder dasselbe wie beim Bleiben. Einerseits geistliche Wirklichkeit, andererseits aber Auftrag. Auftrag, diese auch im irdischen real werden zu lassen. Aber eben, nur solche, die wahre Gotteskinder sind, solche, die der Herr Jesus als seine Freunde nennt, Vers 16, die er erwählt hat, Vers 15, Vers 16. Nur solche können die Einheit der Kinder Gottes überhaupt verwirklichen. Das ist eine notwendige und unverzichtbare Voraussetzung. Eine christliche Einheit unter Einbezug von Ungläubigen ist deshalb von vornherein zum Scheitern verurteilt. Alle organisatorischen Bestrebungen, Einheit zu schaffen, müssen scheitern. Da wird keine Allianzgebetswoche, kein ökumenischer Kirchentag, kein Weltgebetstag der Frauen, keine Pro Christ, kein Jahr der Bibel, kein Jahr der Stille uns letztlich weiterhelfen. Alle diese Einheitsbestrebungen, die mögen vielleicht gut gemeint sein und doch letztlich versuchen sie, die Einheit im Fleisch zu verwirklichen. Aber laut Paulus ist das Fleisch Feindschaft gegen Gott. Und somit demaskiert sich jede selbstgemachte Einheit als im Grunde eine widergöttliche Einheit. Die wahre Einheit ist die Einheit im Geist und die ist prinzipiell nur unter Gottes Kindern möglich. Nun, was sind die Voraussetzungen dafür, dass Christen die Einheit, die ja in Christus grundsätzlich schon vorhanden ist, jetzt auch praktisch verwirklichen können? Man könnte hier natürlich manches anführen, aber in unserem Text haben wir nur zwei Voraussetzungen, aber die wichtigsten und entscheidenden Voraussetzungen, nämlich Liebe und Wahrheit. Da ist zunächst einmal die Liebe. Da heißt es in Vers 9 und 12, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Der Herr sagt, wir sollen einander lieben. Wir haben schon viel dazu gehört. Ja. Aber er meint eben nicht so, wie Menschen einander lieben, sondern so, wie er uns geliebt hat. Und wie hat er uns geliebt? Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Menschliche Liebe ist ja ganz anders. Ja. Wir lieben den, der liebenswert ist, also sympathisch, und wir lieben den, der liebenswürdig ist, der auch uns liebevoll begegnet. Aber nicht so Gottes Liebe. Er liebte uns, als wir noch Feinde waren. diese opferbereite, hingebende Liebe, die im Kreuz ihren Höhepunkt und sichtbaren Ausdruck fand, diese Liebe ist es, mit der wir einander lieben sollen. Und das gilt auch denen, auch dann, wenn unterschiedliche Erkenntnisse und Glaubenstraditionen vorliegen. Wo Liebe und Demut ist, da wird man sich eingestehen, dass man selbst eben auch nicht frei ist von Irrtum. Und von daher, die eigene Erkenntnis wird man dann nicht, in randständigen Fragen wird man dann nicht zum Schieberlet machen, zu dem, was einen unbedingt zur Trennung vom anderen bewegen muss. Klaren Irrlehren gegenüber ist zwar Trennung geboten und klar angezeigt, ja, in der Schrift, aber eben aus Liebe zu den Mitchristen, die ja durch solche ins Verderben gezogen werden. Doch selbst wenn wir uns von einem Irrlehrer trennen müssen, dann sind wir aus diesem Gebot der Liebe immer noch nicht entlassen. Auch dann haben wir ihn zu lieben. Wahrheit. Liebe und Wahrheit gehören aus Ängste zusammen. Ich vergleiche das immer mit einem mit siamesischen Zwillingen, die so eng miteinander verwachsen sind, dass wenn man versuchen würde, sie zu trennen, zwangsläufig beide sterben müssten. Die Wahrheitsfrage aber ist nur über das Wort Gottes zu entscheiden. Das heißt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. In Kapitel 17, 17. An der Wahrheitsfrage bzw. an der Frage nach der Orthodoxie der rechten Lehre geht kein Weg vorbei. In unserem Text, Kapitel 15, lesen wir, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Wie aber wollen wir gehorsam sein, wenn wir die Gebote unseres Herrn gar nicht kennen? Und wie wollen wir sie denn kennen, wenn wir nicht das Wort Gottes ernst nehmen, die Heilige Schrift als göttlich geoffenbarte Wahrheit und uns bemühen, sie auch richtig auszulegen? Deshalb ist eine gottgemäße Einheit unter Christen nur möglich, wo man sich ernstlich um die Wahrheitsfrage bemüht. Also wir sehen, es gibt eine Grundvoraussetzung für göttliche Einheit, nämlich dass Menschen von neuem geboren sind, in Christus eins gemacht worden sind. Und dafür, dass diese zunächst unsichtbare Einheit im Sichtbaren verwirklicht werden kann, gibt es zwei Voraussetzungen, nämlich, dass wir der göttlichen Liebe und der göttlichen Wahrheit in unserem Leben Raum geben. In Christus ist aber beides zu finden, Liebe und Wahrheit. Ja, er ist sogar beides in seiner Person. Und damit kommen wir wieder zum Bleiben. Es geht darum, Christus in uns Raum zu geben. Dann hat die Liebe Raum, dann hat die Wahrheit Raum in uns. Dann wird uns die Wahrheitsfrage auch nicht egal sein. Dann wird uns auch der Mitbruder, die Mitschwester nicht egal sein. Dann werden wir bemüht sein um den anderen und bemüht sein, dass alles in der Wahrheit geschieht. Wie war es denn möglich, dass so viele Menschen aus ganz verschiedenen Gegenden Deutschlands jetzt hier zusammenkommen konnten? Nun, ich denke einfach dadurch, dass alle sich auf den gleichen Ort hinbewegt haben. Wie ist es möglich, dass, wie kann gelebte Einheit unter Christen möglich sein? Eben auch nur dadurch, dass wir uns alle auf einen Ort hinbewegen. Also machen wir doch Christus zur Mitte unseres Lebens. Bewegen wir uns auf diese Mitte zu. Dort werden wir uns treffen. Dort und nur dort werden wir zu einer gottgewollten Einheit werden. Denn wo Christus die Mitte ist, wird gelebte Einheit möglich sein. Abschließend möchte ich uns noch einmal auffordern, lasst uns in Jesus bleiben wie die Rebe am Weinstock. Lasst uns dabei die Gemeinschaft mit dem Pflegen im Gebet ausreichend ernähren, mit seinem himmlischen Manna, dem Wort Gottes, und vor allem ihm unser Leben ganz und vorbehaltlos ausliefern. Setzen wir uns auch willig und ohne zu murren seiner liebevollen Züchtigung aus. das wird nicht ohne Schmerzen abgehen. Das bedeutet manchen Verzicht, das bedeutet manche Begrenzung unserer natürlichen Fähigkeiten. Das heißt auch Selbstverleugnung, das heißt auch den unteren Weg gehen, kurz die Herrschaft abtreten an den Herrn Jesus. Der Jesus sagt zu uns, bleibt in mir und ich in euch. Wo dieses Bleiben geistliche Realität ist und in enger Verbundenheit mit Christus glaubend umgesetzt wird, da wird Frucht sein. Nicht nur 30-fältig, sondern 60-fältig und möglichst sogar 100-fältig. Da wird auch die Einheit unter Christen zur sichtbaren Wirklichkeit. Denn wahre Einheit wird eben nur in Christus zu finden sein. Ich möchte mit uns abschließend noch beten und bitte Sie, dass Sie dazu aufstehen. Wir sagen dir Dank jetzt auch, Herr Jesus Christus, für dieses Bild, das du gegeben hast, als du auf dem Weg warst nach Jerusalem, wo du wusstest, dass dir Leiden bevorsteht, Herr. Du warst so besorgt um deine Jünger, Herr. Du warst nicht besorgt um dich selbst, um dein Leben. Nicht in erster Linie besorgt darum, was du zu erleiden und zu erdulden hast. Du warst besorgt um deine Jünger, Herr. Etwas von dieser Liebe, Herr, wollen wir auch in unserem Leben haben und wollen wir auch weitergeben. Herr, wir bitten dich einfach, dass du unser Leben doch ganz unter deine Herrschaft nimmst und wir es zulassen, dass das geschieht. Sodass du Weinstock sein kannst und wir Reben sind, die Frucht tragen. Viele Frucht, Herr. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Wir danken dir. Amen.